Und gleich zu Beginn begrüße ich eine der erfolgreichsten deutschen Rockkünstlerinnen. Sie wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet und Udo Lindenberg bezeichnete sie als außerirdische Erscheinung mit einer Performance, die einen umhaut. Aber Julia Neigel, um die geht es, ist eben nicht nur Musikerin, sondern sie engagiert sich seit Jahren auch gegen den Maßnahmenirrsinn während der Corona-Zeit und gegen die Diskriminierung Ungeimpfter. In diesem Zusammenhang hat Julia Neigel nun Strafanzeige gegen 12 Beteiligte des Oberverwaltungsgerichts Bautzen gestellt. Warum, das wird sie uns jetzt persönlich erklären. Guten Abend, Frau Neigel.
Einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Frau Neigel, wir haben im Kontrafunk schon mehrfach über Ihr Engagement und Ihren juristischen Kampf gegen den Freistaat Sachsen wegen der Corona-Maßnahmen berichtet. Und ich erinnere mich, als Sie im Januar mit uns hier in 1820 über einen Verhandlungstag am Oberverwaltungsgericht Bautzen wegen einer Normenkontrollklage sprachen, da klangen Sie noch recht optimistisch und haben den Termin auch eher positiv gesehen. Warum genau haben Sie jetzt Strafanzeige gegen Richter, Anwälte und Ministeriumsangehörige erhoben? Was ist passiert und was werfen Sie denen konkret vor?
Also ich bin nach wie vor optimistisch, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Auch im Januar wusste ich schon, dass wir einen notariell beglaubigten Urteilsentwurf in der Tasche haben, der schon zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre alt war. Den haben wir nämlich schönerweise bei einer Gerichtsakte gefunden, die uns zugeschickt wurde, in der E-Akte, wo die Anwälte zugreifen können über elektronische Daten, da war der nicht. Einer unserer Anwälte hat dann entschieden, die Papierakte sich schicken zu lassen. Und das Gericht hat, so wie es dann auch später gegenüber der Presse mitgeteilt wurde, aus Versehen, also ganz versehentlich da reingeraten, also ist nicht herausgeholt, und dort einen Urteilsentwurf liegen gehabt. Den haben wir uns durchgesehen. Der bestand aus 27 Seiten. Da stand ganz unten, die Klage ist abzuweisen. Die Begründung kannten wir also schon seit 3,5 Jahren. Und dieser Urteilsentwurf, der ist entstanden in einer Zeit, in der noch nicht mal eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. Es gab insgesamt 3. Und wir haben das die ganze Zeit gewusst, hatten das notariell, wie gesagt, beglaubigt, dass wir das schon längst haben. Und haben während der zweiten mündlichen Verhandlung auch nachgewiesen, dass diese besagte Lockdown-Verordnung, die ich mit einer Klageerweiterung angegriffen habe, die ursprüngliche Normenkontrollklage richtete sich nur gegen die 2G-Verordnung, dass die sogenannte Lockdown-Verordnung, dass die nur online als Entwurf stand, als sie behauptet wurde, verkündet zu sein und in Kraft getreten zu sein. Das konnten wir nachweisen. Und es war zu erwarten, dass das OVG, also das Oberverwaltungsgericht Bautzen, versucht, die Klage abzuweisen, weil hinter diesen 2 Verordnungen, gegen die ich vorgegangen bin und immer noch vorgehe, die ich angegriffen habe, steckt das einmal 2G aus meiner Sicht, aus unser aller Sicht, verfassungswidrig ist, weil es eine bedingte Zulassung war und weil die kulturelle Teilhabe nach dem Völkerrecht ausgesetzt wurde. Und im Weiteren steht, und das ist fast noch wichtiger dahinter, dass die Lockdown-Verordnung, die dann einen 4 Monate Lockdown in Sachsen eingeleitet hat, dass die zumindest nicht an diesem 22. November 2021, stand da drauf, in Kraft getreten sein kann. Und im Urteil steht das jetzt so. Sie ist nicht in Kraft getreten am besagten 22.11., sondern laut denen erst 2 Tage später und dann abstruserweise, so ein Urteil hat es noch nie gegeben, da muss sich jetzt das Bundesverwaltungsgericht damit befassen, in einem Umschlag, da war das Gesetzes- und Verordnungsblatt drin, das viel zu spät gedruckt wurde, bei der Post in einer Filiale XY um 0 Uhr am 24., ohne dass die Bürger davon Kenntnis erlangen konnten. Das haben wir
aber
so noch nicht gehabt.
Nochmal an dieser Stelle, Sie haben jetzt Strafanzeige gegen konkrete Personen erhoben. Also die sind namentlich, uns liegt ja die Strafanzeige, wir haben die gesehen, uns liegt das vor, da werden Namen aufgeführt.
Genau.
Was werfen Sie denen, den einzelnen Personen jetzt ganz konkret vor?
Also wir haben Richter von diesem 3. Senat angezeigt, weil die sich in diesem Urteilsentwurf schon namentlich befunden haben, weil da ein Stempel drauf ist. Und weil die sozusagen auch am späteren, nach 3 Jahren, späteren Richterspruch teilgenommen haben. Man kann sich vielleicht noch erinnern, es gibt sowas wie Menschenrechte, da steht drin, wir haben alle ein Recht auf ein faires Verfahren. Dazu gehört auch, dass ein Urteilsentwurf nicht vorhanden sein darf mit einer Ablehnung einer Klage, mit einem einzigen Ergebnis, noch bevor die Beweisaufnahme stattgefunden hat. Das ist aber hier passiert. Und da stehen Richternamen dabei. Das dürfen die eigentlich nicht. Ne? Die haben das jetzt als Arbeitsentwurf bezeichnet, ganz versehentlich und so. Das ändert nichts daran. Dann gibt es dort einen Pressesprecher, der hat die Verordnung geschrieben. Der war bei einer mündlichen Verhandlung dabei und keiner wusste davon, nicht einmal die Medien. Und dann haben wir dort noch einen Anwalt, der die Regierung vertreten hat, der die Verfassung, die sächsische, geschrieben hat, sie aber so ausgelegt hat, wie er sie selbst gar nicht haben wollte, weil er war vorher auch noch Verfassungsrichter und hat was, es geht halt hauptsächlich um Ausgabe und Verkündung und Inkrafttretung einer Verordnung. Um dieses Thema hat sich alles gedreht bisher. Und er hat Dinge behauptet, die dürfte er nicht behaupten, weil er wusste, dass diese Verordnung, um die es da ging, nicht am 22., sondern viel später in Kraft getreten ist. Das hat er aber behauptet. Und so geht das halt von einer Person zur nächsten.
Lassen Sie uns kurz über diese Personalien, die Sie eben angerissen haben, sprechen. Also das heißt, habe ich das richtig verstanden, ein Pressesprecher war auch während der Verhandlung dabei? Wie kann das sein? Erklären Sie uns das.
Naja, das Gericht hat einen Pressesprecher. Jedes Gericht hat eine Pressestelle. Und diese Pressesprecher sind üblicherweise die Richter von irgendeinem Senat. In dem Fall nicht von dem Senat, also von dem Gericht, das da saß, sondern das ist einer von einem anderen Gericht gewesen, aber aus dem Oberverwaltungsgericht. Und dieser Pressesprecher ist natürlich auch Richter. Der war aber vor 2 Jahre davor Mitarbeiter des Justizministeriums und hat genau die 2 Verordnungen geschrieben. Der war für die verantwortlich, um die verhandelt wurde innerhalb der mündlichen Verhandlung. Der saß in der mündlichen Verhandlung, hat das alles mitgehört und er selbst ist derjenige, der im schlimmsten Falle verantwortlich gemacht werden kann dafür, wenn unsere Klage Erfolg hat. Das heißt, er hat natürlich ein extrem eigenes Interesse, das zu verhindern. Und er hat den Medien gegenüber während dieser mündlichen Verhandlung, da haben wir aufgezeigt, dass nur ein Online-Entwurf wegen dieser Verordnung online stand, dass das Gesetzes- und Verordnungsblatt noch nicht verkündet sein konnte, weil da noch keine Nummer dran stand und nichts. Dem war klar, wir haben diesen Punkt gefunden. Die meisten dachten ja, der Lockdown ist ausgerufen und die Verordnung zum Lockdown wird ja online dann schon richtig sein. Aber da stand nur ein Online-Entwurf und da stand nur ein Entwurf, dass das jetzt alles geplant ist und das schon längst in Kraft sein soll. Aber das Wesentliche, das Gesetzes- und Verordnungsblatt, dessen Nummer fehlte in diesem Entwurf. Und deswegen war klar, dass das nicht verkündet sein kann, weil das braucht es für eine Verkündung und erst recht für ein Inkrafttreten.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie da regelrecht in ein Wespennest gestochen haben? Ja, ich meine, wie kann es sein, dass Politik, Justiz und ja dann mittelbar eben auch die Presse, die vom Pressesprecher ja informiert wird, so eng miteinander verstrickt sind?
Exakt so ist das leider. Es ist halt wirklich so, dass wir haben ja immer gewusst, es gibt ein Problem mit der Gewaltenteilung. Man hat sich da auch hauptsächlich auf die Staatsanwaltschaft immer konzentriert. Da gibt es ja auch ein EuGH-Urteil dazu oder ein EuGH-Urteil. Die haben gesagt, wir haben keine Gewaltenteilung, zumindest nicht, was die Staatsanwaltschaft betrifft. Das Problem gilt aber auch für solche Gerichte, weil die Minister, also in dem Fall der Justizminister und dessen Karriere Orientierung, da abhängig davon ist, ob die überhaupt an ein Oberverwaltungsgericht gesetzt werden und denen überhaupt diese Würde verliehen wird. Das bedeutet, die meisten müssen dann manchmal auch erstmal im Justizministerium buckeln, um überhaupt an Oberverwaltungsgericht arbeiten zu dürfen. Und so ist das zum Beispiel bei diesem einen Pressesprecher gewesen, der vorher im Justizministerium gearbeitet hat, die Verordnung geschrieben und dann Richter wurde. Und so ist das bei den allen. Der Vorsitzende von diesem Gericht, das waren 5 Richter, hat zugleich Jahre davor mit dem Anwalt der sächsischen Regierung zusammengearbeitet im Justizministerium. Der Anwalt der sächsischen Regierung war ein verrenteter Richter, der gleichzeitig im Justizministerium Jahre davor die sächsische Verordnung geschrieben hat. Das heißt, wir haben da eine Verknüpfung, die hat aus meiner Sicht nichts mehr mit einer Möglichkeit zu tun, dass wenn man dann Richter ist und erstmal durchs ganze Ministerium durchlaufen muss und dort natürlich lernt, was die wollen von einem, auch die politischen Interessen, dass man dann überhaupt noch kritisch handeln kann in einem Richterstuhl. Und meistens kann man das nicht beweisen, aber hier ist es eben beweisbar. Wir haben auch in unserem Rechtsteam einen Richter von einem Verwaltungsgericht, allerdings auch von der Ostsee. Und er hat ganz klar gesagt, ja, das machen die schon oft mit diesen Urteilsentwürfen, man darf sich bloß nicht erwischen lassen. Wir haben sie halt erwischt.
Werfen Sie noch einmal ganz kurz den Blick zurück. Was genau war in der Corona-Zeit Anlass? Wieso waren Sie selbst von den Regelungen betroffen? Warum haben Sie sich juristisch gewehrt?
Ja, also wir waren auf Tour. Ich war auf Tournee bundesweit und sollte auch nach Sachsen kommen. Und diese Tournee ging unter 3G. Das war, ich erinnere daran, geimpft, genesen und getestet. Und so haben auch die Menschen die Tickets für unsere Konzerte gekauft. Und dann wurde von einem Tag zum nächsten in Sachsen plötzlich 2G ausgerufen. Das bedeutet, alle, die Tickets hatten, die einen natürlichen Gesundheitsstatus hatten und eben nicht in Anführungsstrichen geimpft waren, durften plötzlich nicht mehr auf meine Konzerte. Und das wurde uns 2 Tage vorher mitgeteilt, bevor wir nach Sachsen fuhren und das erste Konzert machen sollten. Dagegen habe ich mich verwehrt. Das wurde in einer Verordnung gemacht mit dem Hinweis, oh Gott, und jetzt kommt hier der so völlige Notstand. Und zwar genau an einem Wochenende, an dem kurz darauf, 2 Tage später, die pandemische Lage nationaler Tragweite aufgehoben wurde, bundesweit. Und in diesem Gesetz, es hieß, also danach darf man ab dem 25., das war dann 3-4 Tage später, keine Verordnungen mehr kreieren in den Ländern, die Grundrechtseinschränkungen durchführen. Und außerdem war Tage davor die allgemeine Impfpflicht abgewehrt worden, bundesweit. Und damit war mir klar, okay, hier geht's darum, die Menschen über die Künstler zu zwingen, wenn sie die Tickets haben, das galt sicher nicht nur für uns, das galt für alle Künstler, die unterwegs waren, der kulturellen Teilhabe zu verwehren, die aber ein Menschenrecht ist und im Bundesverfassungsgerichtsurteil in einem ganz bestimmten, in einem zweiten Leitsatz als Menschenrecht nach Artikel 1 Grundgesetz in Verbindung mit 20 Grundgesetz deklariert ist, was im Völkerrecht steht. Mir war klar, hier soll ein Exempel statuiert werden und die Schwächsten in dieser Struktur sind natürlich die Künstler, die schon wirtschaftlich ausgeblutet waren und die froh waren, dass sie unter 3G überhaupt arbeiten durften. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass wir diese Förderprogramme nutzen mussten dafür, weil 3G war ja eine Personeneinschränkung in allen Hallen. Damit konnte man ja keine Gewinne einfahren. Das heißt, wir wurden vom Staat subventioniert, 3G machen zu können, trotzdem auf Tour zu gehen und damit halt auch letztendlich die Kosten tragen zu können. Und von einem Tag zum anderen, ab 2G, fielen diese Subventionsprogramme weg. Und dann hieß es, jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Hallen voll zu machen. Wenn ihr jetzt aber absagt, wegen 2G zum Beispiel, wegen ethischen Fragen, so wie ich das gern gemacht hätte, dann müsst ihr die Kosten selbst tragen, die Produktionskosten. Versuchen Sie mal, eine Tournee, die einen Monat läuft, mit Produktionskosten, die in 6-stelliger Summe sind, dann abzusagen, ohne dass es irgendjemand auffängt vom Staat. Das war für mich ganz klare Erpressung. Deswegen habe ich gegen die Verordnung erstmal geklagt, mit dem Eilverfahren, die wurde abgelehnt. Und dann habe ich die Normenkontrollklage eingereicht. Und dann die Klage erweitert auf den Lockdown, der darauf folgte, der an einem besagten Montag hätte stattfinden sollen. Der wurde auch so gelebt und jetzt hat sich herausgestellt, die Inkrafttretung ist laut dem Gericht gar nicht an diesem Montag passiert, sondern Tage später, zwar auch abstrus, in einer Filiale nachts um 12, verschlossen hinter verschlossenen Türen, da hätte man einbrechen müssen und den Briefumschlag öffnen, weil kein Bürger davon Kenntnis erlangen konnte. Aber trotzdem, 3 Tage lang hat der Staat den Bürgern gesagt, ihr müsst alles schließen und ihr kriegt Strafen aufgebrummt und wenn ihr klagt, wird das alles abgewiesen, weil der Lockdown ist jetzt hier klar in Kraft getreten. Und bis heute sagt die sächsische Regierung nicht Bescheid, dass an diesen Tagen eben kein Lockdown durchgeführt werden durfte. Die müssten jetzt eigentlich verpflichtend den Sächsener Bürgern, das sind ja über 4 Millionen Menschen, sagen, ihr kriegt euer Geld zurück, die ganzen Strafen und all das für diesen Zeitraum, das ist bisher noch nicht passiert.
Die Sängerin und Songwriterin Julia Neigel hat Strafanzeige gegen Richter des Oberverwaltungsgerichts Bautzen und gegen Mitglieder der sächsischen Staatsregierung gestellt. Frau Neigel, wir werden das Thema weiter im Auge behalten und begleiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.